Ich finde ja, eine grossartige Methode, um besser mit Fehlern umzugehen, sind
Fuck-ups.
Man trifft sich mit seinem Team und lacht über die Fehler, die man gemacht hat.
Man lacht darüber. Die Erfahrung wird neu bespielt. Von Notsituation in Humor, in Leichtigkeit. So darf dann aber auch keine Konsequenzen haben.
In dieser Folge geht es um mehr Gelassenheit gegenüber von Fehlern.
Man darf sich einfach nicht mehr so wichtig und ernst nehmen wie auch schon.
Und es geht um eine gesunde Fehlerkultur. Und in die geht es künftig nicht mehr.
Fehler wird eigentlich zu einem Instrument und zu einer Schlüsselkompetenz von der neuen Arbeitswelt.
Das ist Sarah Sirin. Sie ist Geschäftsführerin vom Beratungs- und Schulungsunternehmen Size Consens AG New Work Solutions und sie bildet agile Coaches aus, also die, die Mitarbeitenden und Chefetagen helfen, eine gesunde Fehlerkultur zu entwickeln.
Fehler zu machen, zu experimentieren und herauszufinden, es war die falsche Entscheidung, ist bereits der Weg, zum Vorwärtskommen.
Ich bin Dominik Wittmer. Ich lerne in diesem Podcast sehr gerne von den Besten, mache aber ehrlich gesagt nicht so gerne Fehler.
Von klein auf werden wir erzogen, keine Fehler zu machen. Mach das nicht, weil, oder? In der Schule hast du den dicken, fetten, roten Stift. Wir sind völlig gedrillt auf das keine Fehler machen.
Herzlich willkommen bei Skills to Go.
Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Gestresst. Gestresst, weil ich gewusst habe, meine neue Mitarbeiterin will mit mir Zugriffsberechtigungen klären. Und entgegen allen Vorbereitungen hat es gleich nicht funktioniert. Und ich musste mir wirklich in einem Chat schreiben, hey, ich muss jetzt zum Dominik Wittmer. Von und zu. Nein, ich muss zum Dominik Wittmer. Ich freue mich riesig auf den Podcast und ich will nicht gehetzt dort ankommen. So habe ich meinen Tag gestartet heute.
Sehr schön, dich kennenzulernen. Wir sitzen da an der KfW Business School Zürich, der Südpost. Ich habe heute Morgen ein Gipfeli gekauft in einem Restaurant und das war so trocken gewesen. Und habe es dann einfach genommen und gefunden, ja, ist jetzt okay. Jetzt ist es das halt. Und habe mich nicht dafür gehabt, etwas zu sagen. Wie ist das bei dir? Gibst du den Leuten Feedback in einem Restaurant, wenn das Essen nicht gut ist?
Ja, tue ich. bin ganz aussichtslos, das spürst du ja schnell, sage ich nichts. Ich denke, es bringt ja nichts. Und dort, wo ich das Gefühl habe, hey, nein, ich will so gerne einen Beitrag dazu leisten, dass sie könnten noch ein Mühe besser werden, dort gebe ich das Feedback. Ja, im Sinne von Kundenerlebnis, wo man noch ein bisschen ausschleifen könnte.
Wie machst du das?
Ja, ich frage zuerst, ob ich Feedback geben darf, weil sie fragen ja meistens, ist es recht gewesen? Und dann frage ich, ja, ob ich offen sein darf, ob sich das verdreht. Ja. Weil manchmal sind sie so in der Hektik, dass es auch okay ist, Nein zu sagen.
Also sie fragen aber gleich, ist es gut gewesen, oder?
Ja, das aber das gehört halt einfach
zum... Es gehört wieder dazu, wie man sich fragt, wie geht es?
Das gehört, das ist so zum Akt vom Bord, man nicht aufreissen, ist ja das immer so, ist es gut gewesen? Und dann gebe ich meistens, dann sage ich, das habe ich ganz toll gefunden. Ich mache einfach so nach Feedback-Regel, aber halt nicht drei, sondern ich sage, das habe ich ganz toll gefunden, wie warm das Essen war oder wie freundlich sie mich begrüßt haben. Auch wenn es unfreundlich war, zu mir zu sagen, wie wichtig das ist. Und dann sage ich das, was mich eigentlich wirklich getrieben hat.
Ah, du tust sogar Sachen übertrieben, positiv erwähnen, obwohl es gar keinen positiven Eindruck
hinterlässt. Ja, aber stell dir mal vor, was das mit dir macht. Du hast das Gefühl, wow, das kommt gut an. Und von dort weg fährst du auf das achten, was du vielleicht bis dort nicht gemacht hast.
Ah, das ist interessant, das finde ich noch spannend. Ich habe mich schon gefragt, ob man das darf, ob man einfach etwas darf, so ein bisschen umkehren, obwohl es eigentlich gar nicht so positiv war.
Also wenn wir Schweizer sind ja sehr vornehm zurückhaltend, dann darf man das, glaube ich, schon.
Gut. Also du gibst jetzt ein kurzes positives Feedback, ob es jetzt positiv war oder nicht, ist ja dann gleich. Und nachher sagst du, was dich wirklich gestört hat.
Ja, genau. Ja.
Und wie kommt das, haben wir gesagt?
Oh, ganz unterschiedlich. Die einen sagen vielen Dank, ich leite das weiter und damit bin ich feiner raus als Person, die es empfängt. Mhm. Andere schätzen es und wieder andere verwechseln mich mit irgendwelchen Bewertern, die Gourmet-Bewerter beispielsweise. Und die machen fast einen Kniefall, holen den Küchenchef, der will dann das noch genauer wissen und am Schluss, Veggie Veggie ist nur sehr Serien. Ich bin mal verwechselt worden, so ja.
Mit einer Restaurant-Testerin?
Genau, so einer Star-Bewerterin. Und dann haben die gemeint, das sei ich. Und ich habe null Auftrag gehabt.
Und lustigerweise habe ich mich selber ertappt, wie eine Kollegin letztes Mal genau das so gemacht hat, wie du das jetzt beschreibst. Und relativ ehrlich, transparent das Feedback gegeben hat. Und mir ist es ein bisschen unangenehm gewesen.
Ja, das Thema ist bei uns gesetzt im Hirn, im Reptilienhirn, mit Schamgefühl. Mhm. Ganz normal und ganz natürlich.
In deiner Erfahrung gehen dann die Leute gerne den Fehler zu in dem Moment und sagen, ja, das war vielleicht nicht gut gewesen.
Unterschiedlich. Zum einen, also du hast die, die merkst, wie aus dem Eigenpelt geschult sind. Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir nehmen das gerne auf. Danke, dass Sie unserer kontinuierlichen Verbesserung beitragen. Das sind die einen. Dann weißt du, okay, hat aufgepasst im Kurs. Immerhin, oder? Immerhin. Die anderen sind einfach die, die dann irgendwie in eine Rechenfertigung fallen. Dann merkst du, okay, noch nie etwas von Feedback erfahren. Mal einfach können aushalten und wollen anhören, was ist die andere Seite von der Wahrnehmung. Und wieder andere, die gehen positiv mit dem um.
Wir sind voll im Thema. In dieser Folge geht es um Fehler. Es geht um eine Kultur, die erlaubt, Fehler zu machen. Und wir wollen es ein bisschen aufzeigen, das gehört zu den Schlüsseln zum Elementaren vom ganzen New Work.
Ja, richtig.
Gedanken, oder? Haben wir das so überlegt? Oder wir haben das im Vorgespräch auch schon besprochen. Ohne eine gesunde Fehlerkultur ist New Work, also so das Verständnis von der modernen Arbeitswelt 4.0, wo wir in diesem Podcast immer wieder besprechen, wo es darum geht, Digitalisierung, die sich verändert, Prozesse laufen automatisiert, Vernetzung wird einfacher, das Wissen und das Lernen kommt eine größere Bedeutung, über es entstehen neue Berufe. Also in dem ganzen Arbeitsweltumfeld 4.0 wäre New Work gar nicht möglich ohne ein gesundes Fehlerverständnis.
Ja, richtig. Genau.
Warum?
Wie du richtig aufgezählt hast, all diese Themen, die Digitalisierung, die technologische Fortschritte, das macht etwas mit der Marktdynamik. Die Anforderungen von Kunden werden schneller, weil irgendeiner wird es immer geben, der besser als du bist als Unternehmung. Jetzt musst du dem nachziehen, du musst also ständig auf dem Weg sein. Und das hat so viele Einflussfaktoren. Die Komplexität in den Griff zu bekommen, kannst du gar nicht, indem du an alles denkst, weil die Zeit hast du nicht. Also fährst du von halbfertigen Experimenten rauslassen und schauen, was ist die Resonanz, um es dann dementsprechend zu optimieren. Also gehört Fehler, und da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, was sind überhaupt Fehler? Da gehören Fehler, wird eigentlich zu einem Instrument und zu einer Schlüsselkompetenz von der neuen Arbeitswelt und von neuen Zusammenarbeitsart und Formen.
Was sind denn Fehler?
Ha! Was sind Fehler? Ja, also ich meine Fehler, ich sage immer, Fehler ist etwas Natürliches und ich will das gerade vorausschicken, weil das so schwierig wieder zerschnitten. Nein, man macht
das ist
nicht. Nein, man macht nicht extra Fehler, um einen Fehler zu wegen. Also ich plädiere hier nicht für Fehler, aber Fakt ist, wir machen beim Arbeiten Fehler. Das heisst, etwas weicht von dem ab, was wir uns vorgenommen haben, wo ein Standard ist, wo so muss sein, damit man im regulatorischen Bereich konform bleibt. Das sind alles, und alles, was abweicht, ist für uns ein Fehler. Aber wir müssen halt auch differenzieren. Ein klarer Fehltritt, was es nicht verträgt, aus Reputationsgründen und. Das sind Sachen, die unerwünscht sind und die soll man weiterhin ernst nehmen und. Aber wenn man in einer hochkomplexen Situation Entscheidungen trifft, unwissentlich, wie es funktionieren, ist es auch das Richtige, dann muss man das als Instrument nutzen. Und dann sind es keine Fehler mehr, dann sind es eben Experimente, das sind Versuche. Aber heute gehen wir immer gleich mit dem um. Weil das Hirn im Moment noch kein Trampelpfad hat, Fehler, Versuch, Rückmeldung, Negative, das ist alles in unserem Hirn im Bereich eben Schamgefühl, Stress. Also man kann das ja messen, was das Stress auslöst. Und genau dort müssen wir jetzt anfangen umdenken.
Ich möchte noch ein bisschen genauer auf die Ursachen eingehen, wieso dass wir so Mühe haben, Fehler zu machen. Aber zuerst kurz zu dir, Sarah-Sirin. Also du bist Geschäftsführer von Size Consens AG New Work Solutions. Das ist eine Beratungs- und Schulungsfirma. Ihr macht Organisationen fit für die agile Arbeitswelt 4.0.
Ja, genau. Wir machen sie fit. Das heisst, alles, was rundherum passiert, da machen Unternehmungen sehr viel. Die sind so unterwegs, Digitalisierung. Und meistens komme ich dann so in die Geschäftsleitung, weil sie sagen, das macht sicher auch etwas in organisatorischem, innenbetrieblichen Sinn. Und dort komme ich ins Spiel. Das heisst, ausrichten, Prozesse neu auf das anpassen, wie tut man schnell Entscheidungen treffen, wie tut man die Führung peu à peu in eine neue Rolle bringen, von Command und Control in eine mehr coachende Rolle. Dort sind wir tätig, genau.
Was fasziniert dich an diesem Thema?
Ja, dass ich einen Beitrag leisten kann Also ich meine, ich fühle mich da schon sehr privilegiert. Ich darf ein Stück Geschichte miterleben, eine Epoche, die zu Ende geht und eine neue, die anbricht. Und ich trage dazu bei, mit Bildungen, mit Befähigung und ja, das gibt viel Erfüllung und Sinn fürs eigene Doing.
Das wird mir immer bewusst, wenn wir so darüber reden, dass wir wirklich also an dem Punkt sind, wo sich alles verändert, oder? Das ist in den letzten 150 Jahren nicht so gewesen. Es ist eigentlich ähnlich wie damals die Industrialisierung.
Es ist genau das. Und ich glaube, es ist einfach ein weiterer Abschnitt auf dieser Zeitschienen-Industrialisierung. Also wenn ich dort aushole, Qualitätsmanagement, Entwicklung von Qualität, oder?
Dort, wo du herkommst?
Ja, wo also, ich ursprünglich meine Anfänge habe.
Also du hast in einer Firma gearbeitet, in einer grossen Industriefirma und hast Qualitätsmanagement gemacht dort über Jahre.
Genau, also ich habe es global gemacht, das war spannender, weil Qualität sich über Kulturen auch unterschiedlich definiert. Und schaut mir aber die Zeitschienen an, das ist so spannend. Man hat schon von der Minute Null, wo es eigentlich darum gegangen ist, Massen zu produzieren, hat man Fehler müssen managen. Am Anfang, weil die Herstellkosten zu teuer waren. Später, weil die Käufermarkt nach dem Krieg kam und Qualität wollte. Aber man hat eigentlich immer an dem Thema Fehler geschafft, mit der Absicht, Qualität zu verbessern. Heute hingegen definiert sich Qualität komplett neu, weil der Kunde hat nicht den Anspruch, dass das Produkt immer alles kann. Man muss also nicht den Rolls-Royce vorfahren, um den Kunden zu begeistern, aber genau das bringen, was er will. Also musst du quasi in sein Hirn hineingehen, in seinen Augen schauen, seine Wahrnehmung verstehen, damit du die Qualität kannst bringen in der Beta-Version und sagen, passt das? Und anhand von der Resonanz, von den Feedbacks, wie wir jetzt zum Einstieg gerade besprochen haben, anhand von diesen Feedbacks bist denn du immer in kleinen Etappen in der Entwicklung. Was hat das mit Fehlern zu tun? Dass, wenn es abweicht von der Erwartung, dann hast du nicht Unmengen Kosten und Zeit und Ressourcen investiert, sondern also du failst fast. Also du tust schnell in kleinen Portionen scheitern.
Schnell scheitern.
Schnell scheitern.
Ist denn aber ein Scheitern oder ist es einfach ein Ausprobieren?
Es ist für unser Verständnis heute ein Scheitern, aber es ist im Prinzip ein Ausprobieren, was in der neuen Arbeitswelt und in der agilen Toolbox hast du drei Schritte, du versuchst, du bringst es auf den Markt, du tust aus der Erkenntnis lernen und dann der nächste versucht, mit dieser Erkenntnis und Erfahrung zu adaptieren.
Eben, aber dann müssen wir eigentlich Scheitern neu definieren, beziehungsweise ja. Also das Verständnis von dem Scheitern ist so negativ konnotiert.
Ja. Das ist so.
Wieso ist das so bei uns? Wieso machen wir so nicht gerne Fehler?
Ja, wir sind von klein auf sozialisiert, keine Fehler machen. Ich meine, von klein auf werden wir erzogen, keine Fehler zu machen. Mach das nicht, weil, oder? In der Schule hast du den dicken, fetten, roten Stift. Fett, rot, falsch, Fehler, nicht gut. Also, wir sind völlig gedrillt auf das keine Fehler machen. Und dann kommst du in die Arbeitswelt, Haifischbecken, oder dort solltest keine Fehler machen, rechts und links die Peers, die sogenannten, das sind auch gleichzeitig deine Haifische rechts und links von dir. Oder? Es ist ein Kampf in dieser Arbeitswelt.
Konkurrenz.
Ja, Konkurrenz, es ist sehr kompetitiv. Mhm. Und Fehler ist dann Fingerpointing, oder? Der hat das ja entschieden, ich hätte das nicht so entschieden. Mhm. Statt dass man das würdigt als, hey, der hat den Mut gehabt, das zu entscheiden, in dieser hochkomplexen Situation überhaupt eine Entscheidung zu versuchen, wird er gepeinigt und fürchtet um seine Karriere. Und dann kommen die Unternehmen und sagen, so, neue Arbeitswelt, wir haben jetzt eine offene Fehlerkultur. Und man hat einfach das Gefühl, und alle springen darauf an. Und glaub mir, ich erlebe ganz wenige Unternehmungen, wo wirklich Fehlerkultur leben. Es klingt nicht, obwohl es so viele wollen. Es klingt nicht.
Weil eben niemand das gelernt hat, eine offene Fehlerkultur zu haben.
Ja.
Wenn ich jetzt das so zulasse, muss ich wahrscheinlich wirklich ganz fest bei sich selber fragen. Das hat ja auch sehr viel mit Selbstorganisation und Selbstwertthemen zu tun. Was ist der Grund, wieso ich so Mühe habe, den oder den Fehler zu machen? Ich merke bei mir persönlich, es ist nicht jeder Fehler schlimm. Aber zum Beispiel einen Rechtschreibfehler in einem Mail finde ich wahnsinnig schlimm.
Sicher.
Und dann habe ich mir mal, und ich habe darum mega lang zum Mail schreiben. Und dann habe ich mir mal überlegt, wieso ist das eigentlich so? Und dann sind mir so zwei, drei Szenen in den Sinn gekommen von meiner Schulzeit. Als Kind zum Beispiel, also im Kindergarten, habe ich meinen Namen immer retour geschrieben. Kinimod statt Dominik. Und dann ist mal eine Mutter von einem Kollegen die Zeichnungen angeschaut und unten dran, der meiner Zeichnung ist Kinimod gestanden. Und die gesagt, ach, wie lustig, nein, da kann ich nicht mal seinen Namen richtig schreiben. Und das ist irgendwie ein prägender Moment, der mir noch bewusst ist. Es wird wahrscheinlich noch zwei, drei andere Sachen geben. Wo ich jetzt merke, wenn ich dort einen Fehler mache, dann kann ich nicht einfach so lässig mit dem umgehen. Ist das etwas, wo auch dich beschäftigt? So ein bisschen der Kern von der, weißt, wo die Leute ansetzen, warum Fehler so schwierig sind?
Ich habe ja auf einer Anwaltskanzlei gelernt. Und dort sind Schlechtschreibung ist natürlich das A und O gewesen. Und ich habe, glaube recht gut einmal schreiben können. Ich merke aber über die Jahre, dass ich das Thema nicht im Ganzen so ernst nehme. Natürlich will ich auch keine Fehler machen. Nichtsdestotrotz, in der Dichte der Themen und aufgrund vom Druck, den ich habe, manchmal, ich schreibe mir, wie der Schnabel gewachsen ist. Und das ewige Nachkorrigieren bis zur Perfektion, ich habe einfach gemerkt, dass das nicht mehr viel mehr Qualität reinbringt. Ich habe heute Tools, die ich dazu nutze. Wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann lasse ich es noch jemand querlesen oder tue der Empfänger noch mal darauf ein, wie sie möchte oder sie möchte doch das noch mal lesen. Aber ich habe es wie losgelassen.
Aber das ist auch noch gut. Das wird mir jetzt auch bewusst. Auch das ist das Agile, oder? Also du musst ja nicht irgendwie irgendeinen Text lang umschleifen, sondern einfach mal raussenden und mal schauen, was damit passiert. Wenn es nicht verstanden wird, kann man sagen, okay, das war jetzt im Sinne von Try and Error gewesen. Holen wir es wieder zurück und schreiben wir es mal um, zum Beispiel.
Ja, also ich habe das jetzt gerade für ein White Paper gemacht, für jemanden, der mich beauftragt hat. Und dort habe ich auch, obwohl wir schon zweimal eine Vorbesprechung hatten, habe ich so einen Teaser geschrieben und gesagt, ist das. Aber das geht dann nicht mit der Thematik Fehler und Rechtschreibung, sondern, oder vielleicht doch, wenn man sagt, jetzt haben wir doch das vorbesprochen und du schreibst an meinem Thema vorbei. Und genau das passiert ja in der neuen Arbeitswelt auch, oder überhaupt in der Arbeitswelt, dass der Kunde nicht die Möglichkeit hat, während etwas entsteht, Feedback zu geben, ob es auch der Erwartung entspricht. Oder ob man einfach das Phänomen hat, ich habe gesagt und du hast gemeint.
Sender-Empfänger, die sich nicht richtig verstanden haben.
Und ist jetzt das ein Fehler oder nicht? Das hat ja jeder mit der besten Absicht beigetragen.
Das finde ich noch schön, dann sagen wir noch gerne, und das sagen wir auch in der Geschäftsrat, das war ein Missverständnis. Mhm. Und das tönt dann schon wieder anders.
Ja, wobei, was ist, also man hat die Situation von einem Missverständnis, jetzt ist die Frage, bei wem liegt es miss?
Ja. Bei wem liegt das Verständnis?
Ja, und früher haben wir noch gesagt, Dominik, du hast mich falsch verstanden. Ich habe so viele Chefs gehabt, die haben mir gesagt, du hast mich falsch verstanden.
Falsch, Fehler.
Oder? Und dann denke ich mir so, wieso habe ich dich falsch verstanden? Wie hast du kommuniziert? Das falsch braucht es nicht. Es braucht keine Wertung drin. Wir reden miteinander und manchmal hat eine Vorstellung eine andere, erzeugt andere Ergebnisse als die Erwartung. Und genau diesen Match müssen wir in der neuen Arbeitswelt hinbekommen, indem wir viel mehr abstimmen während dem Prozess, damit eben der Mismatch nicht entsteht. Geht das in die richtige Richtung? Geht das in die Erwartung von dir? Und wenn es dann immer noch nicht gut ist, nicht ein riesen Fass drum machen, sondern sagen, oh gut, haben wir darüber geredet. Also, wie muss es jetzt weitergehen, damit es jetzt stimmt und erfolgreich ist?
Du sagst, du erlebst wenige Unternehmen, die die Fehlerkultur wirklich gesund leben. Obwohl man sagt, was ist denn dort der Kern? Warum funktioniert es nicht?
Ja, weil man nicht an der Haltung schafft, sondern man schafft irgendwelche Tools, man schafft irgendwelche Null-Fehler-Kulturprogramme. Mit dem schaffst du doch eine Haltung zum Thema Fehler nicht weg. Und solange das nicht um ist, solange man nicht als Organisation überlegt, was für Rahmenbedingungen schaffen wir überhaupt, dass in der Haltung der Leute, welche Haltung braucht es, damit wir mit Fehlern positiv und auch produktiv umgehen können, dann kannst du noch lange Tools einführen. Ich habe dir auch einen Führerschein in die Hand gegeben, wegen dem fährst du noch nie Auto. Oder du fährst also, recht oder schlecht. Ja. Also das ist etwas, wo fehlt, Haltung. Und warum? Weil die mir oder der Organisation den Auftrag geben, selber am gleichen Ort stehen wie die ganze Organisation.
Mhm. Und wie gehst du dem vor?
Ja, ich stelle dem vor allem die primäre Frage, ist dann, aus welcher Haltung aus ermöglichen wir eigentlich einen Fehler? Mit welcher Haltung zu Fehler? Und das wird dann meistens in Workshops, tun wir das Thema, was ist Fehler, was ist kein Fehler mehr, was hat Toleranz, was nicht, tun wir ein bisschen sezieren, Verständnis schärfen, um dort daraus dann sagen, okay, was braucht es denn, welches Instrument passt jetzt, um jetzt das optimieren? Und dort gibt es nur eins, mit den Mitarbeitenden. Mhm. Und das Paradoxe ist ja dann, es fängt schon dort an, da kommt Führung zu mir und sagt, wir haben uns entschlossen, wir wollen eine Fehlerkultur einführen. Und kommen Sie und wir machen einen Workshop und wir schauen jetzt mal, welche Massnahmen sinnvoll wären. Und dann sage ich, nehmt doch Mitarbeitende dazu. Und dann sagen sie, nein. Ja, es ist, nein, nicht, dass die da falsch, etwas falsch verstehen. Wir wollen, dass sie jetzt zuerst im kleinen Kreis andenken, damit wir nachher kein Missverständnis haben. Und dann sage ich, machen Sie den Fehler. Ich meine, was kann dir passieren? Schon dort fängt es an, oder das zeigt mir schon die Angst vor einem Fehler.
Ja. Und das Agile, das New Work, irgendwo durch falsch verstanden, wenn man zuerst versucht, das irgendwie in einem Leitungsgremium
genau.
zu brüsen.
Genau. Oder? Gut, nicht alle wollen wegen einer Fehlerkultur auch gerade New Work systematisch bearbeiten und dort drüber gehen.
Ja.
Also es gibt immer noch Unternehmungen, die noch nicht begriffen haben, dass sie sich jetzt schleunigst auf den Weg machen sollten.
Wie schaffst du es denn, dass eben genau das Fingerpointing nicht mehr passiert? Du hast es vorher schön gesagt, oder? Dass man sagt, ja, wenn diese Person das machen will, könnte ich auch anders arbeiten. Diese Person ist schuld, dass das und das so ist. Man weist es, also ich kenne das auch, man weist es wahnsinnig gerne von sich und sagt, das ist nicht meine Schuld. Das ist eben auch wieder, wer ist schuld und wer ist nicht schuld. Und das geht immer um die Schuldigen suchen. Was gibt es denn dort für Tools, für Möglichkeiten, um das innerhalb von einem Team besser zu machen?
Also, wenn ich es nur in einem Wort müsste beschreiben, würde ich empfehlen Humor. Humor mit Leichtigkeit, mit dem umgehen. Die Situation, dass wir das von uns abweisen, das ist wirklich in unserem Hirn programmiert, weil das Reptilienhirn, das ich vorhin erwähnt habe, das wird aktiv vor allen Dingen auch, wenn es so um Angst vor Bestrafung, also wenn die Notsituation ausgelöst wird. Und dort gibt es Angriff, Todstellen oder Flucht. So, und entweder, und das erlebt man auch ganz viel, sag so, was? Das haben wir gesagt. Oh, ich habe das gar nicht gehört, dass dir das so wichtig ist. Todstellen, einfach in einer moderneren Form. Du hast Flucht. Ja, das ist mir alles zu blöd. Oder? Abwenden. Oder Angriff. Und dann sagt, hey, ich bin es nicht gewesen. Oder der ist es gewesen. Oder das haben wir jetzt davon. Wem Führung und die da oben. Oder?
Wenn du würdest, dann wäre das auch besser.
Und oder, so, ja. Ja, oder ich habe das schon dann gesagt. Aber die Energie ist sofort am Angriff oder die Energie ab, wieder zurückzugeben. Mhm. Und das sind die drei Mechanismen und das sieht man bei Feedback am besten. Und was macht man, indem man mit Humor mal sagt, hey, wo habe ich eigentlich Situationen, wo ich so richtig auf die Schnur gehalten bin? Wo ich so richtig Fehler gemacht habe, gescheitert bin?
Und dann gibt es sogar ein Instrument.
Ja.
Also beziehungsweise ein Kreis, den man machen kann im Team und das nennt man dann?
Fuck-ups.
Fuck-ups. Und dann, was machen wir dort?
Also, Fuck-ups, das ist eine Form, die sehr erfolgreich ist, wenn man, das Wort kann man ja sonst auch anders bezeichnen, oder das Format, wo man wirklich in regelmäßigen Abständen als Team oder eben als Nicht-Team, sondern komplett Fremden gegenüber, sich offenbart und sagt, hey, my biggest fail, da habe ich richtig einen Bock abgeschossen. Und was sind die Ursachen gewesen? Was lerne ich aus dem? Was gebe ich euch mit, liebes Publikum oder liebes Team? Oder? Das ist so ein bisschen, man lacht darüber. Also die Erfahrung wird neu bespielt von Notsituation in Humor, in Leichtigkeit, die Bestrafungsimpulse, die im gleichen Hinbereich sind, die relativieren sich. Es darf dann aber auch keine Konsequenzen haben. Also, was man nicht machen kann, sind Fuck-ups und im Nachhinein kommt der Chef und sagt so, und jetzt, wer hat den Fehler gemacht? Oder?
Ja.
Das darf nicht passieren. Also man lernt in einer leichteren, man offenbart sich und es ist okay, die Leute lachen, ein bisschen Schadenfreude, ein bisschen auch die Gewissheit haben, also es scheint wirklich keine Konsequenzen zu haben. All die vielen, vielen, vielen feinen Schichten von Befürchtungen und Ängsten, die jeder individuell hat, die werden wie in einer neuen Schublade versorgt in unserem Hirn. Und das schafft ganz langsam einen leichteren Umgang mit Fehlern, wie man die Konsequenzen nicht fürchtet oder weniger fürchtet.
Ja, hochspannend. Ich finde das ein mega schönes Beispiel, weil man kann eben quasi den Sachen wieder positiv konnotieren, die so negativ verankert sind. Aber für das muss man ja bereit sein.
Ja.
Oder? Wenn ich Probleme habe mit meinem Mail, beziehungsweise so Angst habe, dass ich irgendwie wenn ich einen Rechtschreibfehler mache, wird verurteilt, dann mache ich das mit mir selber. Das ist ja niemand anders. Das ist ja meine Wahrheit, die ich mir selber aufgebaut habe. Das ist ja der Rotstift, das grosse F, wo die Lehrperson nachher eine Aufgabe sagt, das Resultat ist falsch. Und das ist ja das, was wir so verinnerlicht haben. Und ich denke immer so, das ist ja so schwierig, sich das erst mal eben die Selbstarbeit zuerst zu machen und zu sagen, ich muss eigentlich können darüber das stehen. Und ich habe einen spannenden TED-Talk dazu gesehen von der Brené Brown. Sagt ihr das etwas? Sie forscht Themen Scham und Empathie und hat gesagt, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Schuld und Scham. Schuld ist, ich habe den Fehler gemacht, und Scham ist, ich bin der Fehler. Und wenn man den irgendwie bei diesen einzelnen Beispielen ja nicht den Unterschied nicht macht, dann wird es bei Scham-Themen wahnsinnig schwierig, dort bei den Fuck-Ups dabei zu sein und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt passiert, alle lachen darüber, oder?
Ja, also ich muss schon sagen, bagatellisieren dürfen wir das nicht. Es gibt wirklich Themen, die keinen Spass vertragen, die mühen so und nicht anders sein. Und dort muss man sich dann schon überlegen, was hat dazu können führen, dass das passiert ist. Auch wieder einen produktiven Umgang. Ich glaube einfach, dass wir, eins von den wichtigsten Massnahmen ist jetzt genau, was wir für die Arbeitswelt immer sagen, experimentieren, gehen raus und probieren, dass wir das auch mit uns selber machen. Wir müssen für uns selber in unserer Haltung sagen, hey, ich habe so viel Bälle in der Zwischenzeit in der Luft, und das kann auch sein, indem wir Familie, Schulpflege, Beruf, irgendeine Weiterbildung, oder wir haben alle viel Bälle in der Luft, dass man sagt, irgendwo geht das abhanden an irgendetwas gibt es immer, wo ich nicht daran denke. Und wenn man ein bisschen versöhnlicher mit sich selber und der in dem Moment für richtig erachtet die Entscheidung ist und genau wie in der neuen Arbeitswelt mit dem Wissen in dem Moment der Versuch startet und es kommt dann in Gottes Namen nicht positiv raus, dann weiss man es fürs nächste Mal, als sich dort kaputt dran machen. Weil wenn du mit dem Schamgefühl, das ist halt etwas sehr Tiefgreifendes. Und das bespielt wieder das negativ Behaftete von Fehlern. Und darum muss man irgendwo auch können sagen, es ist mir furchtbar peinlich, aber es ist jetzt passiert, das wird mir kein zweites Mal passieren. Ich lerne daraus.
Aber dann ist man schon wahnsinnig weit, wenn man
dann
das kann.
Ist man weit.
Ja.
Man darf sich einfach nicht mehr so wichtig und ernst nehmen wie auch schon. Sag es mal. Nein, wirklich.
Das ist schön gesagt.
Ja.
Man darf sich nicht immer so wichtig und ernst nehmen.
Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, den Film «La Boum, die Fete geht weiter».
Ja,
dort hat es doch so eine Grosse gehabt, die war so weise gewesen. Und die war so anarchistisch frei gewesen. Und das hat mich als Teenagerin so beeindruckt, weil ich gedacht habe, ich will nicht 80 alt und schrumpelig sein, um diese Freiheit zu leben. Und habe dann irgendwann für mich entschlossen, ich nehme mich nicht mehr so ernst.
Aber wann ist das passiert? Was hast du da für einen Change durchgemacht?
Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Irgendwann merkst du einfach, dass das Leben selber ein bisschen schwer machst. Und wenn Feedbacks rundherum auch sind, du bist so ich einfach nicht wollen überkorrekt sein. Und durch meine Lehre in der Anwaltskanzlei bin ich schon extrem in einem Korsett geformt gewesen als junge Frau. Und ich mache sie nicht für das verantwortlich. Im Gegenteil, ich bin ihnen sehr viel schuldig. Aber ich wollte nicht mehr die Figur sein, die ich mit 30 vielleicht irgendwann mal im Spiegel vorgefunden habe.
Hat das Beispiel, das du mal bei einem grossen Tag in Stuttgart erzählt hast,
auch
nichts zu tun? Kannst du es uns noch mal erzählen?
Also der Anlass war, Ihnen aufzuzeigen, wie Fehler auch als Fehler wahrgenommen werden, ohne dass es Fehler sind. Und ich habe Ihnen dann die Story erzählt vom Hotel, wo wirklich so passiert ist. Das sind ja zum Teil auch skriptete Ereignisse. Es ist wirklich so passiert. Ich war im Hotel ziemlich unter Zeitdruck und eine Rezeptionistin, und mich hat das so gestresst. Es sind alles Leute im Checkout, also im Seminarhotel, und ich bin so zu spät dran. Ich habe nicht gewusst, welche U-Bahn ich muss nehmen und. Und ich wollte nur drücken und bin mit dem USB-Stick nach gefühlt 20 Minuten anstehen, endlich dran kam, und dann haben gesagt, ob sie mir das drücken können. Als Boarding-Card war das, genau. Und sie hat dann... sie hat mir gesagt, der Drucker sei irgendwo in einer Ecke, und ich habe den nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, ob sie mir den nicht einfach schnell drucken können. Das sei doch keine grosse Sache. Und dann hat sie gesagt, nein, das dürfen sie nicht. Das sei auch nicht ihre Entscheidung. Das haben die hier oben oder die hier oben entschieden. Und ich dachte, ich greife dich ja nicht an. Also ich habe dort noch nicht einmal einen Fehler unterstellt. Aber es hat mir ein Stück weit auch angenommen. Ich bin nicht die Erste gewesen, die vielleicht Feedback zu dem Thema gegeben hat. Hey, kann man das nicht ein bisschen einfacher lösen? Und die Wahrnehmung, das zeigt uns einfach, dass Fehler oder Feedback alles als Angriff wahrgenommen wird. Und wenn man vielleicht noch vorbelastet ist, noch ändert, oder man tut es dann ganz in einen bestimmten Fall hinein, und da muss man einfach bewusster Leute auch schulen in den Organisationen.
Es macht mega etwas mit einem. Ja, es ist eben man kommt das Schulz von Thun,
Vier-Ohren-Prinzip
gerade in Sinn.
Ja.
Also einerseits in der Arbeitswelt immer auf die Beziehungsebene gehst und nicht auf der Sachebene kannst bleiben. Es ist dann immer du bist schuld oder ich bin. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja dann die Selbstoffenbarungsgeschichte, wo man dann irgendwie wie merkt bei der Person, da ist irgendetwas im Gang.
Ja, das ist ein anderer Film bei ihr losgegangen.
Da triggert es etwas.
Ja.
Ja. Und das Triggern, nur schon das bewusst zu machen, ist wahrscheinlich auch mega wichtig. Was machst denn du in dem Moment, wo du merkst, dass die Person das überhaupt nicht annehmen kann?
Ja, also ich bin ja nicht in einem dauerbelehrenden Modus. Manchmal geht es mir halt auch grausam auf den Geist, dass man einfach immer noch nicht die Fähigkeit hat, einmal anzuhören, was sein Gegenüber zu sagen hat. Weil man muss dann wirklich nicht in den Automatismus verfallen und der geht schnell, oder? Sondern in der Achtsamkeit bleiben, im Jetzt bleiben, um zu sagen, was teilt der mir gerade mit? Also auch viel mehr aktives Zuhören wird wieder relevant. Deute ich gerade was rein, oder? Und ich meine, man kann ja rückkoppeln. Dann würde ich mir wünschen, dass jemand sagt, sie, damit ich sie verstand, was möchten sie genau? Oder dass man wenigstens sich so wirklich eine Pause schafft mit dem, als da der ganze, also das sind ganze Dämme aufbeeren. Die ist wirklich am Schalter dort ein bisschen austickt. Und ich bin dort gestanden, dachte, okay, Missverständnis, der Deutsche braucht das noch sehr viel in seiner Sprache, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln, also haben wir das Missverständnis schnell identifiziert und ja.
Sarah, wenn du hast jetzt vorher gesagt, du bist natürlich nicht jedes Mal in dem Coaching- und Feedback-Modus und so. Und trotzdem, ganz am Anfang hast du gesagt, ja, wenn das Essen nicht gut ist, dann gebe ich ein Feedback. Und ich habe mal von dir gelesen, dass das anscheinend bis zu 90% nicht macht.
Ja.
Also nur 10% von schlechtem Essen werden bewertet.
Von schlechtem Essen, von Hotel, von allem Möglichen werden wirklich nicht feedbackt. Und zwar 90% von berechtigten Fällen. Wo man eigentlich berechtigterweise Feedback geben sollte. Und das ist das grosse Potenzial für Unternehmungen, auch das zu nutzen. Und das zeigt, irgendwo haben wir einen blinden Fleck.
Der blinde Fleck, also in der Persönlichkeit?
Ich sage mal so, in der Persönlichkeit des Unternehmens in diesem Fall. Ja. Also wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe und da kommt irgendeine Resonanz zurück, dann entweder ist es eine interessante Rückmeldung, was die Erwartung gewesen wäre, die man in dem Fall vielleicht nicht bespielt hat, berechtigt oder nicht. Es ist interessant zu wissen, was hätte der Kunde erwartet. Weil das kann man zu Innovations- oder Release-Zweck weiterverwenden. Ganz unbestritten davon, ob es berechtigt ist oder nicht. Unsere Energie gilt aber genau das klarzustellen. Berechtigt oder unberechtigt. Weil wir fühlen uns gerade angegriffen.
Und eben nicht gerade in das Flight-Fight- Modus, ja, genau. Zu fallen. Ja. Du hast ein Buch über das geschrieben. Das heisst «Die 5-Sterne-Strategie». Und ich finde es so lustig, wenn man auf deine Webseite geht, dann gibt es gerade Google-Bewertung nebendran.
Natürlich.
Momentan ist es bei 4,9. Fast 5.
Wow, super. Ich danke an dieser Stelle allen. Ja, natürlich.
Also man kann dich gerade sofort feedbacken.
Ja, genau. Also, und es gibt auch Leute, die dann sagen, Sarah, ich würde gerne ein Feedback geben. Ich sage, schreib es gerade auf. Schreib es gerade auf die Webseite. Oder schreib es gerade auf
also
in
öffentlich.
Google.
Also öffentlich. Schreib es gerade auf, ja. Dass es alle sehen.
Positiv oder negativ.
Ja.
Sterne sind die neue Währung. Da zitiere ich Professor Gensch. Der ist der Guru in Sachen Verhaltensforschung, in Kunden- und Verhaltensforschung. Und die 5 Sterne sind die neue Währung von Unternehmungen. Also du zahlst heute. So oder so, du zahlst heute mit Sternen. Wenn du nicht bewertet bist, das ist etwas Schlimmste, was dir passieren kann, aus Kundensicht. Man hat wenig Vertrauen in Organisationen, die nicht bewertet sind. Hingegen, wenn du zu gut bewertet bist, dann wird es also suspekt. Misstrauen, suspekt. Oder?
Also ist 5 gar nicht das Ziel? 4,9 ist besser als 5?
Nein, das Ziel ist, die Erkenntnis zu haben, wo stehe ich beim Kunden. Und wo stehe ich vielleicht gegenüber einem durchschnittlichen Markt? Und die Frage ist, was mache ich mit diesen Sternen, wo es nicht reicht? Was mache ich mit dieser Kundenwahrnehmung? Kann ich daraus lernen? Soll ich etwas optimieren? Oder ist es sogar ein Innovationsimpuls, den ich weiterverwenden kann zu einem späteren Zeitpunkt? Ich arbeite mit diesen Sternen.
Lange denn eine Kritik, dass es gerade umsetzt ist? Oder ist denn die Quantität die Frage?
Also ich schaue halt immer, was geschrieben wird. Ich schaue, und das ist eben ganz wichtig, man schaut nicht nur, wenn es schlecht ist, man schaut auch, wenn es sehr gut bewertet ist, um auch herauszufinden, was ist denn das, was es so toll wahrnehmbar macht. Ich will auf das setzen, ich will das multiplizieren, also muss ich doch auch wissen, was ist denn, was kommt denn so gut an? Und manchmal sind es erstaunlich banale Sachen. Bei Fehlern ist es so, dass ich sage, ich will meine Qualität hochhalten. Ich wollte das Erlebnis auch schaffen gegenüber dem Kunden, indem ich, wenn sie sich zu erkennen geben im Feedback, auch nochmal zurückschreibe und sage, hey, danke, hast du die Mühe gemacht. Willst du mir das noch konkretisieren? Ich habe ehrliches Interesse, mit dem mitzuarbeiten. Und ja, ich schaue, ob es einzeln ist oder klein oder gross. Ich schaue sie immer an.
Also das ist wahnsinnig etwas Wichtiges, dass man die Fehler bzw. die Feedback-Kultur auch irgendwie mit den Kunden pflegt oder mit den Kundinnen und den Partnerinnen und Partnern. Du hast auch gesagt, im Herbst sind anscheinend
Feedback. Hast du das ausgraben irgendwo?
Das finde ich so hochinteressant, dass es jahreszeitabhängig ist, wenn man gerne Feedbacks gibt oder beziehungsweise wenn man Fehler besser annehmen kann. Auch.
Ja, also es ist auch jahreszeitabhängig. Ich glaube, hätten wir jetzt eine Umfrage gemacht in der Pandemie, da wäre die Stimmung auch gedrückter. Das macht etwas mit unserer Wahrnehmung. Mhm. Weil eine Wahrnehmung ist so individuell, so subjektiv und so momentan, was sonst noch alles in meinem Leben mich gerade prägt. Und es ist Herbst, gehen nachweislich Beschwerden in den Einkaufszentren hoch. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass wir halt auch viele Leute haben, die im Herbst ohnehin ein bisschen tiefer gestimmt sind. Und halt auch mit der Tatsache, dass wir viele einsame Leute haben. Also Beschwerden ist wie ein Kind, das schreit, oder? Man hat Aufmerksamkeit. Und in einer Gesellschaft, wo Vereinsamung ein Thema ist, ist die Reklamation ein Instrument, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ich finde es immer so lustig, wenn man gerade sofort Feedbackbogen bekommt, wenn man etwas erlebt hat. Ich bin bei einem Internet- und Telefonanbieter in einem Laden und wollte ein neues Handy kaufen. Und der Kundenberater hat mir das Handy gar nicht richtig zeigen. Und dann habe ich ihn nochmal nachgefragt. Und dann hat er noch so Trainingsübungen gemacht, währenddem dass er bei mir irgendwie versucht hat, so mir schlecht das Recht, das Handy zu erklären. Und ich habe alles besser gewusst, weil ich vorher gegoogelt bin. Und bin mir mit der Zeit vorgekommen, wie du vorher auch gesagt hast, wie so ein Tester, der irgendwie die Verkäufer bewerten muss. Aber ich wollte wirklich das Handy kaufen und ich war so schlecht beraten. Ich habe mich so missverstanden gefühlt, dass ich nachher rausgelaufen bin und das Handy nicht gekauft habe. Und dann ist der Feedbackbogen gekommen. Und nachher habe ich dem ein 1 von 10 gegeben. Und habe rasch beschrieben, warum. Und dann kommt das Telefon einen Tag später von einem so einem Kundenberater, der sagt, sie haben ein 1 gegeben, dem Kundenberater, dem anderen vom Laden. Warum? Dann habe ich das nochmal erklärt und gesagt, ah, okay, ja, wenn sie jetzt das Handy kaufen, ja oder nein?
Oh nein!
Und dann nochmal. Dann habe ich gedacht, es ist schon verrückt, wie man das zwar macht, wie man sagt, hey, wir wollen Feedback reinholen, aber nachher habe ich mich noch ein missverstanden gefühlt, als wenn das nicht passiert wäre.
Ja, also ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. In jedem Kontext, ehrliches Interesse ist wahrnehmbar. Und ehrliches Interesse unterscheidet sich von einem kommerziellen. Und wenn man es richtig gut macht, bringt man beides zusammen. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber was nicht geht, ist am Schluss genau dir nach vielleicht einer Wiedergutmachung und dem Gefühl, hey, du bist uns wichtig mit deinem Feedback, wieder zu sagen, und jetzt kaufst du es. Also hey, dann mach es lieber nicht.
Er hat mir sogar noch gesagt, ich muss mir bewusst sein, dass das Feedback bei dem Kundenberater wird in den Akten bleiben, bis immer.
Eben,
da habe ich mich noch schuldig gefühlt.
Bestrafungsprinzip.
Ja. Ja. Wie bringst du die Haltung und das Gedankengut dann effektiv in die Unternehmen?
Auch da bediene ich mich aus der Küche von der neuen Arbeitswelt, also von dieser Toolbox. Und dort ist es wirklich Start with the Why. Also fang mit der Wozu-Frage an. Wozu will ich eine Fehlerkultur in der Organisation? Aus den Erkenntnissen zu lernen, um auf dem Markt können, dem Speed halten, dieser Arbeitsform ausprobieren, resonanzbasiert, mit dieser Erfahrungsbasiert zurück, weiter, genau um diesen Pace zu erreichen. Also Wettbewerbsfaktor. Es ist, wenn es gar keine Emotionale gibt und man den ganzen Teil mit der Menschlichkeit einmal ausklammern in einer Organisation, dann ist es ein strategisches, du hast es heute vorhin gerade einleitend gesagt, es ist eine Schlüsselqualifikation in der neuen Arbeitswelt. Du musst das heute einfach können. Und dann muss man sagen, okay, wenn ich es wozu klar geschärft habe, wozu ich eine Fehlerkultur will, unternehmerisch, aus welcher Haltung heraus schaffen wir die Möglichkeit? Aus welcher Haltung heraus? Also wie ist meine Haltung und was ist die kollektive Haltung zu Fehlern, zu Kundenrückmeldungen? Um dann zu sagen, und an welchen Themen wollen wir als erstes arbeiten, also auch priorisieren, weil die einen sind auch sehr getrieben. Die Treiber Themen finden und dann wirklich mit Massnahmen, mit Schulung. Und dann kann man kommen mit diesen ganzen Fräsilien, wir brauchen eine Kommunikationsschulung. Oder das ist dann so, die fangen immer das Ross von hinten an von satteln.
Und sagen dir quasi, können Sie uns bitte in 3 Monaten rasch unsere Unternehmung agil machen?
Ja, agil machen oder eben Schulen zu Fehlern, unsere Fehlerkultur dazu befähigen. Und das geht nicht. Du musst an der Haltung, du musst zuerst wissen, wozu will ich das? Es muss Sinn stiften. Weil mit dem Sinn steuert dein Hirn, dein ganze Verhalten, deine Denkmuster zu diesem Thema. Mhm. Also musst du in deinem Hirn einen logischen Auftrag geben, wozu du das machst.
Und was könnte das für ein Auftrag sein? Als Beispiel?
Ja, also bei mir ist es so gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, es muss okay sein, wenn ich bin sehr streng mit mir gewesen und die Unternehmungen sind auch sehr streng mit sich. In der Unternehmung ist es ganz einfach. Sie können es sich nicht mehr leisten, perfekt zu sein. Fehler zu machen, zu experimentieren und herauszufinden, es war die falsche Entscheidung, ist bereits der Weg zum Vorwärtskommen. Mhm. Also es ist das Instrument. Und dann musst du in der Lage sein, das in deinem Hirn sinnvoll schmackhaft zu machen. Und von dort weg fragt sich, welche Führungsart eignet sich zu dem, welche Zusammenarbeitsformen, welche Schulungen braucht es dementsprechend, wie in unserem Prozess stellen wir das sicher, wie messen wir die, wie merken wir, wirkt es auch, wie lernen wir nachweislich aus diesen Fehlern, das kann man alles messen. Aber man muss sich mit dem Themenfeld halt auch richtig auseinandersetzen. Wir beschreiben das Thema Fehler neu, das braucht Zeit.
Hast du da ein Beispiel, das du erzählen darfst, dass wir es noch ein bisschen fassbarer machen?
Ja, also ich hatte mal einen Kunden, der hat mich die Führung damit beauftragt, eine Ursachen-Wirkungsanalyse zu schulen. Der Auslöser bei ihnen war, dass sie ein Tool eingeführt haben, wo sie bei Fehlern, die gemeldet werden, die Fehler im System dokumentieren, um ihre Ursache und um ihre Wirkung. Mhm. Und die Führung ist eigentlich mit dem Auftrag an mich angetreten, das Tool wird nicht befüllt, weil sie nicht wissen, was eine Ursachenwirkungsanalyse ist, respektive das nicht anwenden. Und da ich in dem Konzern, auch in ihrer Akademie als Trainerin und Lerncoach tätig bin, habe ich gedacht, komisch, wir haben das so viel geschult, es kann fast nicht sein, dass die das nicht kennen als Instrument. Also bin ich, dann habe ich gefragt, ob ich die Leute zu befragen. Und sie haben gesagt, ja, das Feedback von meinen Ansprechpersonen, von den Mitarbeitenden war, hey, wir wissen schon, wie eine Ursachenanalyse gemacht wird. Wir wissen auch, wie man die Felder befüllt und wir wissen auch, wie das Tool zu bedienen ist. Aber frag uns einmal, was passiert denn noch, wenn transparent wird, wo der Fehler entstanden ist.
Ui.
Und niemand hat wollen seinen Peer oder seine Teamkollegin quasi an Pranger stellen. Die Angst, was die Konsequenz ist, war so gross gewesen, dass die Leute einfach sich dumm gestellt haben, eben wieder das Todstellen, Passivität, ich bin gar nicht da, das Tool nicht befüllt haben und damit auch das Lernen nicht möglich gewesen ist. Die Führung hat eine ganz andere Wahrnehmung gehabt, die haben das Gefühl gehabt, Unfähigkeit oder Unwillen, das Tool zu bedienen. Und eigentlich ist es um Fehlerkultur gegangen. Ich bin mit dem zurück zur Führung und habe gesagt, ja, das ist jetzt die Erfahrung, was soll ich mit diesen 2 unterschiedlichen Informationen? Und wir haben aufgrund von dem nachher initiiert, wie wir das neu bespielen können. Und interessant ist, und das ist vielleicht etwas für die Praxis, es sind immer die gleichen Nasen, wo die Kultur die negative Umgang mit dem befüttern und auch ein bisschen ihr Ego ernähren. Ich weiss es nicht. Und wenn man bei diesen Treiberrollen anfängt, das zu bespielen, dann hat das so wie einen Wassertropfeffekt, wenn der Tropfen mal reinfällt. Das tut sich dann so wie ansteckend.
Ja, das ist so interessant, das passiert irgendwie. Die Kultur passiert so schleichend, habe ich manchmal das Gefühl.
Absolut.
Oder es wird einfach nicht hingeschaut, aber so die Fehlerkultur oder das irgendwie so gegenseitig sich besser reden und andere schlechter reden, das kommt irgendwie, wenn man es nicht bewusst angeht, passiert das irgendwie in ganz verschiedenen Situationen, oder?
Und dann ist, ich meine, jeder Einzelne kann dazu beitragen. Wenn man beobachtet, da ist gerade ein Fehler passiert und es geht wieder um Fingerpointing, dann kann man die Situation ansprechen. Als Peer-Feedback auf Augenhöhe, nicht als Kritik. Oder jetzt multiplizieren wir das Thema gerade. Mhm. Achtung, jetzt passiert ein Fehler, ich gebe Feedback, jetzt kriege ich auch noch eins aufs Dach. Mhm. Aber man kann sich, wieso, man kann darauf sensibilisieren, indem man sagt, Achtung, wir tappen in unsere alten Muster. Ist das gerade der richtige Umgang mit Fehlern? das kann man ansprechen und damit auch sich distanzieren von der Situation.
Ja, auf eine andere Ebene.
Ja, man befüttert es nicht, indem man stillschweigend und sagt, das ist der Chef, der hat, dann sage ich lieber nichts. Sondern sagt, sorry, wir haben doch ein paar Grundsätze und wir haben noch aus Fehlern wollen lernen. Wenn wir unsere Energie jetzt eher auf, was hat das zu dem, also was lernen wir daraus, was hat zu dem können führen, was nehmen wir fürs Nächste mit? Und damit das Ganze in positive Bahnen lenken.
Ja, wo eben alle checken, um was ja, es geht.
Oder? Das braucht natürlich ein breites Kreuzwahlen.
Ja, enorm. Enorm. Wie gehen denn Chefetagen, Chefinnen mit dem um? Wenn...
Gleich mit Mitarbeitern. Also die Luft ist bekanntlich ein bisschen in der Hierarchiestufe, weiter oben ist sie ein bisschen dünner. Dort sind die Toleranzen sind, auch, sage ich mal, ein bisschen anders. Mhm. Wobei die Chefetage natürlich auch in der Perfektion Wege und Mittel gefunden hat, sich da immer, im Türkisch sagt man, wie Olivenöl, die Wasseroberfläche raufzukommen, immer.
Also, warte mal, wie?
Ich habe türkische Eltern und Türken haben eine starke Redewendungskultur. Und dort sagt man eigentlich mit einer Redewendung schon alles. Und es gibt, man sagt, es gibt Leute, die sind wie Olivenöl. Die treiben immer zu oberst oben wieder auf, egal wo sie gewesen sind.
Ja, man weiß nie so genau, wie es passiert, aber es passiert.
Sie sind immer wieder fein raus. Mhm. Der Umgang, Chefs, Mitarbeitende, alle gleich, aus den genannten Gründen. Wir haben eine Sozialisierung, die ist nicht falsch oder richtig, die neu nicht mehr funktioniert. Also Angstgefühl, Stress, Bestrafung, Schamgefühl, das darf es nicht mehr zeugen. Ja. Und da muss jeder an sich arbeiten. Und das setzt voraus, dass jeder für sich einen Grund findet, warum das okay ist. Und Unternehmungen müssen Massnahmen einleiten, Rahmenbedingungen schaffen, damit die Haltung dann auch mit Mitteln und Schulungen und Prozess unterstützt wird.
Was muss denn gerade die Chefetage umpolen, beziehungsweise welche Rolle soll sie in der Zukunft einnehmen?
Schau, du das, dass die Tatsache, also für den Fall, dass du raushören willst, sie haben eine Vorbildrolle. Du musst dich ein bisschen...
Nein, ich habe mir nur überlegt, es ist auch nicht einfach... Wenn ich muss es so sagen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich wüsste, wie der richtige Weg ist, und dann aber muss mich zurücknehmen und sagen, dann lasse ich das mal offen und dann machen sie halt den Fehler und dann merken sie es dann selber. So, ich kann mir noch gut vorstellen, dass das so ein bisschen mitspielt.
Ja. Also schau, in der neuen Arbeitswelt gibt es ja in dem Sinn keine kommandierende Chefin mehr und kontrollierende. Aber es gibt ganz viele... Das Rollenverständnis von Chef ist schon nicht aufgehoben. Es ist einfach einer unter vielen, der Primus inter pares. Der kann ja seine Meinung, seine Bedenken genau gleich teilen mit den anderen Anwesenden und sagen, habt ihr schon an das gedacht? Ich habe die Erfahrung gemacht. Nein. Und damit haben wir ja dann, das kommt da. Wenn aber dann allgemeine, also oder Gruppe findet, nein, wir verstehen den Aspekt, aber das kann nicht passieren aus den und den Gründen, dann sind es vielleicht auch nur Bedenken von dir und kein Einwand, der jetzt muss den Entscheidungsprozess stoppen muss.
Voilà, das ist ein wichtiger Punkt, oder?
Also die Unterscheidung zwischen Bedenken, Befürchtungen und dann einem Einwand, wo man sagt, hey, ich weiss, aus denen und denen qualifizierten Gründen wird das nicht funktionieren, dann ist das ja sogar ein Geschenk und noch nicht einmal eine Kritik und auch kein Befehl, sondern eine wertvolle Erfahrung, die du teilst mit deinem Team, wo sie offenbar in ihrer Perspektive noch nicht gesehen haben oder eingenommen haben. Und das macht es produktiv. Aber das Fundament aller dieser Aussagen ist Vertrauen. Vertrauen, das wir halt noch nicht haben. Weil wir in der Geschichte im Moment mit unserem Führungsverständnis Vertrauen mit Füßen treten haben. Gegenseitig. Und das braucht viel Zeit. Also jeder Qualitätsmanager, Managerin, jetzt muss ich mal schnell ein Kränzchen binden für sie, sind sehr versiert, können methodisch solche Kompetenzen und Erkenntnisse rauskutzeln in Workshops. Man muss sie halt nur einbinden. Das Gleiche mit agilen Coaches. Wieso heissen die agile Coaches? Die haben eine riesige Toolbox. Die haben schon das Mindset, auf Augenhöhe zu begegnen. Und das sage ich wertfrei. Nicht, weil die anderen das nicht können, aber sie sind auf dem Weg. Und sie sind diejenigen, die genau die Augenhöhe schaffen, darauf hinweisen, wenn es nicht so gelingt, um miteinander eben den nächsten Schritt zu gehen. Also die kann man beiziehen. Die Ressourcen sind hier in den Organisationen.
Die bilden ihr auch aus bei euch, oder? Die agilen Coaches.
Die agilen Coaches bilden wir auch aus, genau in einem Lehrgang von 8 Tagen. Wo sie wirklich nochmal das Mindset, mit welcher Haltung muss ich meiner Organisation begegnen. Dort lernst du vor allem, wie kann ich agile Toolbox, aber ich sage immer, keine Toolbox nützt etwas, wenn du die Haltung nicht hast. Sonst hat man das Problem mit der Fehlerkultur schon lange gelöst.
Was sind denn das für Menschen aus welcher Branche kommen denn die Agile Coaches? Man braucht ganz viele von denen, oder?
Also im Moment warte, ich habe gerade gestern geschaut, ich schaue immer, wie viel braucht es, was macht der Markt. Gestern waren es nur in LinkedIn Schweiz 716 Stellen, die ausgeschrieben sind. 19 nur diese Woche. Und ich rede nur von einer Plattform und ich rede nur von dem Begriff, von dieser Berufsbezeichnung Agile Coach. Jetzt gibt es solche, die das nennen Transformationsmanager oder Change Agent. Also da gibt es ganz viele, die das Gleiche meinen, aber das anders bezeichnen. Und das ist enorm, oder, die Nachfrage, weil die ganze KMU ist im Umbruch. Man will sich wandeln, fähig machen für die neue Arbeitswelt. Und die Coaches, die begleiten dich auf dem Weg und helfen dir, dann zu sagen, haben wir uns alle getauscht. Kommen zwei Schritte zurück, reflektieren, daraus eine Erkenntnis ziehen, neue Versuche mit den adaptierten Erkenntnissen.
Die Erkenntnis, dass man den Wandel machen muss, die ist in dem Fall extrem da. Wie viel? Fast 800 offene Stellen jetzt momentan, ja, nur in der Schweiz, genau. Nur auf LinkedIn. Ja. Und nochmal, wo kommen die Agile Coaches? Was muss ich mitbringen, dass ich ein Agile Coach werden kann?
Man muss natürlich schon Erfahrung haben, woran scheitern die heutigen, warum kommen gewisse Massnahmen heute an ihre Grenzen. Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Fehlerkultur bleiben, warum scheitert die Fehlerkultur? Da kommen die Coaches und sagen, okay, wir müssen die Dinge anders angehen und coachen eine Führungskraft gleichermaßen wie ein Teammitglied. Durch Feedback, durch Challenge, durch Methodik mit einer agilen Toolbox. Man setzt sich viel systematischer damit um. Und sie begleiten das komplett hierarchieübergreifend, sind nicht weisungsbefugt, können dir aber unglaublich viel zu deiner eigenen Haltung beitragen, indem sie dich coachen, eben fragen statt sagen und damit deine Reflexion fördern.
Aber das sind alles ehemalige...
Also ich habe Personaler, weil ihre Rolle sich auch neu definiert. Was passiert mit dem Personal? Wie hat das Business Partners? Was passiert mit denen, wenn Teams plötzlich anfangen, selber Leute rekrutieren? Mhm. Das heisst, sie müssen eine Ahnung haben, wenn ein Team selbst organisiert wird, was ist agiles Arbeiten? Mhm. Also die wollen es zum Teil lernen, um als Coach können den Weg mitbegleiten. Andere sind klassische Berater, wieder andere sind ganz viele Schulen und Non-Profit-Organisationen machen sich auf den Weg, weil gerade bei Non-Profit-Organisationen ist es nicht der dynamische Markt, der es auslöst. Aber die Chance, die hohen Verwaltungskosten durch Führungsstrukturen zu reduzieren, die Kosten, durch mehr Selbstorganisation.
Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt.
Wir haben jetzt nur auf den.
Aber es ist natürlich auch ein größter Punkt.
Ja. Also, das Ding können, und wir haben eine Generation, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die mitgestalten will, die bestimmen und damit Sinn in der Arbeit finden. Und sonst sind die weg. Wenn die heute keinen Spass mehr an der Arbeit haben, die, alles was Generation Y und fortfolgende sind, die gehen weg, wenn es nicht passt, gehen sie weg. Egal, ob sie schon Stelle haben oder nicht.
Wo sie eben den Arbeitgeber fragen, was haben ihr mehr zu bieten? Was könnt ihr mehr bieten?
Ganz genau. Welche Zusammenarbeitsformen haben sie? Ich habe in meinem Leben noch nie ein Leitbild gelesen, bis ich BWL studiert habe. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Die heutigen kommen und sagen, so, jetzt hätte ich auch noch ein paar Fragen. Ich habe in ihrem Leitbild gelesen, dass ihnen Augenhöhe wichtig ist, was konkret unternehmen sie. Ich muss mir das Bild machen, ob das für mich passt oder nicht. So läuft das heute.
Und am Schluss sagen sie, danke vielmals fürs Gespräch, ich melde mich bei Ihnen.
Ja, melden Sie sich nicht bei uns, ich melde mich bei Ihnen. Genau.
Ich entscheide mich, ob ich den Job will oder nicht.
Genau, also es ist, da entstehen auch ganz neue Berufsbilder und das ist vielleicht auch die gute Nachricht. In der neuen Arbeitswelt entstehen ganz neue Berufsbilder, die auch sehr unterstützende Rollen haben. Und wir haben ja, wie ich gesagt habe, viel Arbeit und Weg vor uns, um dort uns immer weiterentwickeln und aus dieser Raupe jetzt einen Schmetterling zu machen.
Schön gesagt. Und ein schönes Bild von der Transformation, finde ich. Wir sind also in der Phase von der Verpuppung. Und der junge Schmetterling, der soll Fehler machen dürfen. Mal in die falsche Richtung fliegen, mal einen Umweg. Dann aber den Fehler selber zu checken oder durch Feedback von anderen reflektieren, um eben dann einen anderen Weg zu gehen, auszuprobieren. Das ist schon eine Erkenntnis, die ich dank der Sarah Sirin jetzt nach dem Gespräch habe. Wenn man das schafft, die gesunde Fehlerkultur so zu leben, dann überlebt man. Nicht nur als Schmetterling, sondern eben auch als Unternehmen. Dann kommen wir weiter. Wenn man es aber nicht schafft, dann nicht. Sagt Sarah, um alles nochmal resümieren.
Nein, wirklich nicht. Also unternehmerisch gesprochen, das ist nicht irgendwie Weltuntergangsstimmung, aber es ist wirklich eine Kompetenz, die es jetzt braucht, dass man dass man in der Lage ist, falsche oder Entscheidungen, wo sich nachher als falsch oder fehlerhaft zeigen, nicht die ganze Energie nicht dazu verwendet, wer ist der Schuldig, wer hat das entschieden, sondern dass man sagt, zum Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung erwogen haben, hat das gepasst, was lernen wir aus dem, was haben wir übersehen, um es in den nächsten Schritt und nächsten Iterationen, weil in der neuen Arbeitswelt schaffen wir nach Iterationen, in den nächsten Loops wirklich dem Rechnung zu tragen. Und ich bringe dort immer gerne mein iRobot-Beispiel. Wenn man den Staubsauger am Boden hat und der initial läuft, dann zeichnet der, lernt er ja, wie gross ist das Grundstück oder das Zimmer. Und das macht es, indem es immer wieder anschlägt, korrigiert, dass ich merke, nächste Versuch. Und so weiss der, wo sind Grenzen, was funktioniert nicht und wo ist ein Spielraum, ist eine Fläche, die man nutzen kann. Und natürlich, wie in der Arbeitswelt auch, mal steht ein Schuh drauf, mit in der Wohnung, mal steht ein Stuhl und manchmal nicht. Und darum ist es wichtig, dass man ständig den Prozess wiederholt und nie aufhört und nicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr reflektiert, sondern immer wieder sagt, was hat sich in der Rahmenbedingung, in dem Spielraum, den wir haben als Unternehmen, was hat sich verändert, wo müssen wir wieder etwas in Rechnung tragen.
Also wir müssen ein bisschen mehr Staubsauger sein.
Ja, das ist ein interessantes Fazit. Aber es ist,
ein schönes Bild. Ja. Wo steht der Schuh? Wo steht das Zeug im Weg? Danke vielmals für das inspirierende Gespräch.
Gerne, Dominik. Merci.
Egal, ob man sich jetzt als Staubsauger oder eben doch als Schmetterling sieht, das Wichtigste ist, die Fehlerkultur, die fährt bei uns selber an. Oder wie es Sera Sirin in dem Gespräch sehr pointiert gesagt hat, wir dürfen uns nicht immer so wichtig nehmen. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback zu dieser Folge und wenn ihr ab und zu mal auf skilltrainer.ch klickt, dort, wo wir auch ausprobieren und die Skills der neuen Arbeitswelt vertiefen. Ich wünsche euch gute Zeit und sehr viel Humor beim nächsten Fehler.